NDR Info. Themen des Tages.
Die Themen am ersten Tag des Jahres 2025. Am Mikrofon ist Andreas Sperling. Guten Abend. Die Nachrichten an diesem Neujahrstag werden überschattet von einer Schreckenstat in New Orleans in den USA. Dort ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. 10 Passanten sind tot. Mehr als 30, im Moment ist von 35 Menschen sind verletzt. Nach allem, was bislang bekannt ist, hat der Fahrer des Autos vorsätzlich gehandelt. Katrin Brandt, jetzt live in Washington. Sagen Sie uns doch bitte noch einmal, was genau sich da in der vergangenen Nacht in New Orleans abgespielt hat.
Also das Ganze ist weit nach Mitternacht passiert. Es war schon im neuen Jahr. Da ist dieser Mann mit einem Pickup-Truck, also ein Fahrzeug, was in den USA hier sehr populär ist, in die berühmte Bourbon Street eingebogen. Wer schon mal in New Orleans war, kennt diese Straße mit diesen typischen schmiedeeisernen Balkonen und diesen farbigen Häusern. Das ist die Ausgehmeile in New Orleans. Da werden sehr, sehr viele Menschen in dieser Nacht unterwegs gewesen sein. Heute soll ja ein wichtiges Endspiel beim College Football stattfinden. Die Straße war entsprechend dekoriert. Und dieser Mann hat dann offensichtlich mit Vollgas versucht, das sagt die Polizei später gesagt, so viele Menschen wie möglich zu überfahren. Sie haben es gesagt, es sind wenigstens 10 Menschen tot, wenigstens 35 verletzt. Das könnten noch mehr werden. Die Leute gehen ja oft auch selbstständig ins Krankenhaus oder verpflastern sich selber. Diese Zahl dürfte also ansteigen. Ja, und das Ganze ist jetzt etwas, was die USA selbstverständlich an diesem ersten Tag des Jahres erschüttert.
Die angekündigte Pressekonferenz zu der Tat hat es noch nicht gegeben. Dennoch aber die Frage, wie stufen die Behörden diese Tat nun ein?
Also wir wissen inzwischen, zumindest berichten das die US-Medien, dass das FBI die ganze Angelegenheit übernommen hat und das Ganze als terroristische Tat einschätzt. Die große Frage, die bis jetzt noch nicht geklärt ist, warum hat dieser Mann das gemacht und wer ist das? Also offiziell ist über ihn noch nichts bekannt, aber US-Medien sagen, der Mann sei auf jeden Fall US-Staatsbürger, womöglich sogar ein Einheimischer. Er ist ein Auto mit einem Nummernschild aus Texas gefahren, das könnte ein Leihwagen gewesen sein. Der Mann ist tot. Er ist gestorben, nachdem die Polizei, nachdem das Auto zum Stehen gekommen ist, hat es einen Schusswechsel mit der Polizei gegeben. Er ist dabei umgekommen. 2 Polizisten wurden leicht verletzt. Also sie sind zumindest stabil. Offensichtlich gab es auch Sprengstoff im Auto. Ob das jetzt explosionsfähig war oder nicht, das weiß man nicht so genau. Aber die große Frage ist eben tatsächlich, wir haben natürlich alle diese Ereignisse von Magdeburg vor Augen. Warum hat er das gemacht? Wer war das?
Wann werden wir denn noch weitere Informationen dazu bekommen? Wird die angekündigte Pressekonferenz noch irgendwann jetzt im Laufe des Tages nachgeholt?
Also wir dürfen nicht vergessen, in New Orleans ist es jetzt gerade mal Vormittag. Es wird erwartet, dass am frühen Nachmittag Ortszeit es eine weitere Pressekonferenz geben will. Da wird jetzt offensichtlich noch weiter nach Informationen gesucht. Eine wichtige Frage ist auch, wie geht das heute weiter in New Orleans? Es soll ja dieses Endspiel, den Sugar Bowl geben, ein wichtiges Endspiel im College Football, das im berühmten Superdome stattfinden soll. Das wird offensichtlich stattfinden. Mal gucken, was da noch weiter passiert.
Gibt es schon offizielle Reaktionen auf diese Tat?
Ja, es gibt natürlich 2 ganz wichtige, nämlich der jetzige Präsident Joe Biden hat sich gemeldet und der künftige Präsident Donald Trump hat sich gemeldet. Joe Biden, beide haben natürlich den Angehörigen der Opfer und den Verletzten ihr Mitgefühl ausgesprochen. Joe Biden hat gesagt, dass es keine Rechtfertigung für Gewalt jeglicher Art gibt und dass er null Toleranz gegenüber solchen Attacken ankündigt. Donald Trump hat sehr schnell den Angriff in Verbindung gebracht mit seinem favorisierten Thema illegale Migration. Er behauptet, dass die Kriminellen, die in die USA kommen, viel schlimmer sind als die Kriminellen, die im Land sind. Er sagt, seine Beschreibung hat sich bewahrheitet. Also kein Hinweis darauf, dass das wirklich so sein könnte, aber das ist der Bezug, den er sofort hergestellt hat.
Katrin Brandt war das mit ersten Informationen aus den USA zu der Amokfahrt eines Mannes in New Orleans. 10 Menschen sind tot, bislang 35 werden als verletzt genannt. Wir wollen auch an diesem Neujahrsabend noch einmal Bilanz ziehen und berichten, wie die Deutschen das neue Jahr begrüßt haben. Vielerorts liefen die Feierlichkeiten fröhlich und friedlich, aber es gab auch in der zurückliegenden Nacht Zwischenfälle. Polizei und Feuerwehr waren im Dauereinsatz, in Krankenhäusern herrschte Hochbetrieb. Insgesamt ist von mindestens 5 Toten die Rede. In Berlin musste die Feuerwehr gestern Abend und in der Nacht zu fast 2000 Einsätzen ausrücken. Auch in Norddeutschland gab es Zwischenfälle. Kersten Mügge mit einer vorläufigen Bilanz.
Polizei und Feuerwehr in Norddeutschland sprechen von einer vergleichsweise ruhigen Silvesternacht. Und trotzdem habe es zahlreiche Einsätze, Verletzte und in Norddeutschland auch einen Toten gegeben. In Hamburg-Ochsenwerder starb ein 20-Jähriger, als sein selbstgebauter Knallkörper explodierte. Der Mann konnte am Unglücksort nicht wiederbelebt werden. In Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern wurde ein 50-jähriger Mann schwer verletzt. Er musste von Rettungskräften reanimiert werden. Der Mann hatte einen Knallkörper in ein Rohr gesteckt und dann hineingeguckt. Er litt schwere Gesichtsverletzungen. Ebenfalls im Gesicht wurde ein 10-jähriger Junge in Rostock schwer verletzt. Unbekannte hatten einen Knallkörper in seine Richtung geworfen. In allen norddeutschen Bundesländern hat es auch Brände gegeben. Carports, Autos, Müllcontainer und auch Wohnungen standen in Flammen. Im südniedersächsischen Nordheim brannte ein Fachwerkhaus in der Altstadt, in Dörpen im Emsland ein komplettes Wohnhaus. Der Schaden wird mit 150.000 Euro beziffert. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Auch in dieser Silvesternacht gab es wieder Übergriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte. In Hamburg-Stalshoop musste die Feuerwehr einen Einsatz abbrechen, weil sie aus einer Gruppe heraus mit Pyrotechnik beschossen wurde. Die Polizei ging mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die Angreifer vor. Bremens Innensenator Meurer von der SPD sprach sich dafür aus, die Knallerei in der Silvesternacht generell zu verbieten. Als Gründe nannte er die Zahl der Toten und Schwerverletzten, Städte voller Müll und den Horror, den Tiere durch die Knallerei durchmachen müssten. An der Westküste in Schleswig-Holstein zeigten sich Polizei und Feuerwehr erleichtert darüber, dass wegen des Sturms zahlreiche Silvesterveranstaltungen abgesagt wurden. Dadurch seien viele Einsätze erspart geblieben.
Und Bundesinnenministerin Faeser von der SPD hat nach der Silvesternacht allen Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten gedankt und deren Arbeit als besonders fordernd und gefährlich bezeichnet. Angriffe auf Einsatzkräfte würden konsequent bestraft, so die Ministerin. Alle 6 Monate wechselt in der EU der Ratsvorsitz. Den hatte zuletzt Ungarn inne. Jetzt ist Polen Ratsvorsitzender. Und Polens Premier Tusk ist ja ein erfahrener Europapolitiker. Er war bereits EU-Kommissionschef vor Ursula von der Leyen. Und in Warschau hat man sich vorgenommen, die EU in verschiedenen Bereichen sicherer zu machen. Von der Verteidigung bis hin zum Handel. Meine Kollegin Janine Albrecht hat mit Kai Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Und sie wollte von ihm wissen, was von einer polnischen EU-Ratspräsidentschaft zu erwarten ist.
Polen geht mit großem Selbstbewusstsein in seine beginnende Ratspräsidentschaft. Man sieht in Warschau, dass viele Partner in der EU schwächeln oder mit sich selbst beschäftigt sind, allen voran die beiden europäischen Schwergewichte Deutschland und Frankreich. Polen ist hingegen in den letzten Jahren in Europa zu einem, ich nenne sie mal, Aktivposten avanciert. Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine wurde Polen ja zu einem Schlüsselland bei der Unterstützung für Kiew, zu einem richtigen Sicherheitsproduzenten, wenn man so möchte. Und die Regierung von Donald Tusk, die ja seit Ende 2023 im Amt ist, die agiert europafreundlich und sie hat viele Partnerschaften in der EU vertieft. Tusk selbst ist ein ausgewiesener EU-Profi, der mit vielen Hauptstädten und auch mit den EU-Institutionen selbst bestens vernetzt ist. Also Polen wird versuchen, Verantwortung in und für Europa zu übernehmen und Führung auszuüben. Dominantes Thema wird dabei die Sicherheitspolitik in allen Variationen sein.
Ja, Sie haben den Krieg gegen die Ukraine ja auch gerade schon angesprochen. Und am 20. Januar, da wird dann Donald Trump wieder US-Präsident, der angekündigt hat, diesen Krieg an einem Tag zu beenden. Und für Polen als Nachbarland der Ukraine, da dürfte das ja von besonderem Interesse sein, dass dieser Krieg dann auch irgendwann mal endet und vielleicht sogar bald. Welche Rolle kann Donald Tusk da auch hier in der EU-Ratspräsidentschaft einnehmen?
Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass eine EU-Ratspräsidentschaft nur sehr begrenzte Kompetenzen hat. Aber Polen mit seinem Gewicht wird, glaube ich, vor allem 3 Dinge anstreben. Erstens wird man versuchen, die Einheit der Europäischen Union zu sichern. Also bei Sanktionen, bei der künftigen Unterstützung für die Ukraine, dass da Europa zusammenbleibt. Zweitens wird Tusk versuchen, Europas Stimme zu bündeln, gerade gegenüber Trump, um zu vermeiden auch, dass die Europäische Union bei Verhandlungen, die Trump mit Putin beginnen könnte, übergangen wird. Vor allem will Polen aber, dass, wenn es dann zu einem Frieden kommt, dass der dann gerecht wird. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, Tusk wird und Polen wird versuchen, dass man gegenüber Trump demonstriert, Europa ist bereit, mehr zu tun, und im Austausch dafür will man aber, dass die USA ihr Engagement in Europa aufrechterhalten. Hilfreich dabei ist die Sonderbeziehung, sind die engen Kontakte Polens zu den USA, die über viele Jahre aufgebaut worden sind. Polen hat hohe Rüstungsausgaben, kauft viele Rüstungsgüter in den Vereinigten Staaten. Und wir haben dann auch einen Staatspräsidenten Duda, der offensichtlich den Draht zu Trump hat. Möglicherweise wird Donald Trump nach Warschau kommen im Frühjahr diesen Jahres.
Wenn man jetzt auf den wirtschaftlichen Bereich guckt, da ist die Landwirtschaft in Polen als Agrarland natürlich ein wichtiges Thema. Warschau hat sogar eine offizielle Frucht für seinen Ratsvorsitz bestimmt, nämlich den Apfel. Das ist ein Exportschlager dieses Landes. Und das erst vor kurzem abgeschlossene Mercosur-Abkommen mit den südamerikanischen Staaten, das wird in Polen allerdings durchaus kritisch gesehen. Da fürchtet man wie in Frankreich Einbußen für die heimischen Landwirte. Welchen Stellenwert wird da auch die Agrarpolitik jetzt im kommenden halben Jahr in Europa spielen?
Also dieses Thema Mercosur hat eben, wie Sie angedeutet haben, auch innenpolitisch in Polen eine hohe Relevanz. Und deswegen ist man prinzipiell zusammen mit Ländern wie Frankreich, mit anderen sehr agrarisch geprägten Staaten in der EU eher zurückhaltend, was Mercosur in der jetzigen Form angeht. Gleichzeitig will Polen natürlich ein ehrlicher Makler sein. Als Ratspräsidentschaft kann man die eigenen Interessen nicht so wahnsinnig in den Vordergrund stellen. Vielleicht versucht man deswegen auf Zeit zu spielen, dass dann die Abstimmung erst später stattfinden wird, wenn die Präsidentschaft vorüber sein wird.
Schauen wir noch auf einen Punkt, der auch durchaus kritisch in der EU ist und wohl auch immer bleiben wird. Das ist die EU-Migrationspolitik. Und da ist Polen auch kritisch, was das EU-Asylpaket angeht, das ja bis 2026 dann auch von den Mitgliedsländern in nationales Recht umgesetzt werden soll. Was ist da von Polen zu erwarten?
Ja, Polen hat unabhängig davon, welche Regierung in Warschau im Amt war, stets signalisiert, dass jegliche Form von obligatorischen Umverteilungsschemata von Flüchtlingen, dass man davon nicht begeistert ist und dass man das eigentlich nicht möchte. Gleichzeitig hat man an der eigenen Ostgrenze eine Migrationskrise. Belarus, das Regime in Minsk, versucht Nachbarländer, Litauen, auch Polen zu destabilisieren, indem man da versucht, Menschen über die Grenze zu bringen. Und da hat ja auch die Regierung Tusk eine sehr harte Linie demonstriert. Also man wird vor allem das Thema Schutz von Außengrenzen, möglicherweise auch Finanzierung von Grenzsicherungsanlagen auf die Agenda bringen, während man bei dem Asylpakt im Prinzip eher mitschwimmen wird. Man weiß, dass man das nicht mehr verhindern kann.
Sagt Kai-Olaf Lang, Osteuropa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie hören die Themen des Tages am Neujahrstag. In der Ukraine hat das neue Jahr so angefangen, wie das alte zu Ende gegangen ist. Russland hat das Land ein weiteres Mal mit einer Angriffswelle überzogen. Nils Buhler berichtet über die Drohnenangriffe, die auch die Hauptstadt Kiew getroffen haben.
Der Neujahrsmorgen beginnt in Kiew und anderen Regionen in der Ukraine mit Luftalarm. Wenig später sind Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt zu hören. Laut Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko fielen Trümmer einer Drohne auf ein Wohnhaus im zentralen Stadtteil Pechersk. Auf dem Dach des Hauses und in einer Wohnung sei ein Feuer ausgebrochen. Die beiden oberen Stockwerke seien teilweise zerstört worden. Auch andere Gebäude in der Hauptstadt sollen beschädigt worden sein. Mindestens 2 Menschen starben bei dem Angriff, 6 Personen wurden verletzt, teilte die Kiewer Militärverwaltung mit. Nach Informationen der ukrainischen Luftstreitkräfte hat Russland in der Neujahrsnacht landesweit mit insgesamt 111 Drohnen angegriffen. In seiner Neujahrsansprache erinnerte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky an die vielen zivilen Opfer russischer Angriffe. Als Beispiel nannte er den Luftangriff auf das Kinderkrankenhaus Ochmadyt in Kiew. So greifen nur Schwächlinge und Feiglinge an. Wir werden die Augen dieser Kinder nie vergessen. Wir werden Russland das nie verzeihen. Die Kinderklinik war im Sommer mit Marschflugkörpern getroffen worden. Dabei starben 2 Menschen, 50 wurden verletzt, darunter auch Kinder. Der ukrainische Präsident bedankte sich auch bei den internationalen Partnern für die militärischen und wirtschaftlichen Hilfen im vergangenen Jahr. Er zeigte sich zuversichtlich, dass auch der künftige US-Präsident Trump die Ukraine weiter unterstützen wird. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der neue amerikanische Präsident willens und in der Lage ist, Frieden zu schaffen und Putins Aggression ein Ende zu setzen. Er versteht, dass Ersteres ohne Letzteres unmöglich ist, denn dies ist kein Straßenkampf, bei dem man beide Seiten beruhigen muss. Es handelt sich um eine groß angelegte Aggression eines verrückten Staates gegen einen zivilisierten Staat. Das bedeutet auch nicht zu vergessen, was Russland getan habe, etwa die Verbrechen der russischen Armee im zeitweise besetzten Kiewer Vorort Bucha und die zahlreichen zerstörten ukrainischen Städte und Dörfer, sagte Selenskyj. Sein wichtigstes Vorhaben für dieses Jahr nannte er am Ende seiner knapp 20-minütigen Rede. Wir wissen, dass wir den Frieden nicht geschenkt bekommen werden, aber wir werden alles tun, um Russland aufzuhalten und den Krieg zu beenden. Das ist es, was sich jeder von uns wünscht.
Nils Buhler war das aus Kiew. In Syrien haben die Menschen nicht nur einfach ein neues Jahr begrüßt. Sie stehen vor einer Zeitenwende nach dem Sturz des Assad-Regimes. Allerdings weiß noch niemand, was diese Zeitenwende den Menschen tatsächlich bringen wird. Die neuen islamistischen Machthaber geben sich noch moderat, sichern allen religiösen Gruppen im Land Schutz und Sicherheit zu, sprechen jetzt auch von Presse- und Meinungsfreiheit. Moritz Behrendt hat in Damaskus Menschen gefragt, welche Hoffnungen und Erwartungen sie an das neue Jahr haben.
Mohammed Esso sitzt vor dem kleinen Geschäft seines Onkels in der Altstadt von Damaskus. Geduldig und gleichmäßig schlägt der Kunstschmied mit einem kleinen Hammer auf eine Kupferkanne ein. Die winzigen Kerben sollen später mit Silber ausgegossen werden. 2025, so hofft er, wird ein gutes Jahr für die Syrer. Die Dinge könnten nur besser werden. Wir hatten so viele Ängste in den vergangenen Tagen, eigentlich in den letzten anderthalb Jahrzehnten. So Gott will, wird es besser. Wir beten dafür. Auf den Straßen ist trotz tristem Wetter viel los. Die Stimmung ist weitgehend ausgelassen. Einige Jugendliche haben schon an den letzten Abenden ein bisschen geböllert. Dass am Straßenrand auch vermummte Männer mit automatischen Gewehren stehen, scheint die wenigsten zu stören. Heute ist es besonders wichtig, dass wir hier sind, sagt einer der Uniformierten, damit es in der Silvesternacht nicht zu Ausschreitungen komme. Für Sicherheit und Ordnung sind jetzt in Syrien die Islamisten der HTS zuständig. Kunstschmied Mohammed Esso sieht darin keinen Grund zur Sorge. Nein, nein, das ist eher eine Erleichterung. Die Atmosphäre ist für alle eher entspannt. Auch Bäcker Sama Al-Hajj blickt optimistisch ins neue Jahr. Vor seiner Bäckerei stehen Dutzende Menschen Schlange. Die Leute sind dran, das Leben im Land zu verbessern. Schon jetzt beginnen die Preise zu sinken. In der Zeit des Assad-Regimes, sagt er, sei es kaum möglich gewesen, Ersatzteile für die Maschinen in seinem Laden zu bekommen. Auch da erhofft er sich Verbesserungen. Ahmed al-Sharra, der neue starke Mann im Land, hat am Wochenende in seinem ersten großen Interview versucht, die Erwartungen seiner Landsleute zu dämpfen. Grundlegende Änderungen würden erst in einem Jahr zu spüren sein, sagte der Anführer des islamistischen Milizenbündnis Hayat Tahrir al-Sham. Nicht alle Syrer sind sicher, ob das ein Versprechen oder doch eher eine Drohung ist. Musiker aus dem Opernhaus sagen, sie hängen gerade in der Luft. Kultur habe für die neuen Machthaber noch keine Priorität. Und der Franziskanerpater Firas Lutfi hat vor allem Fragen an den de facto Machthaber Ahmed al-Sharra. Was ist seine Vision für Syrien? Was denkt ihr über die christliche Präsenz im Land, über christliche Regeln, über die Stellung der Frau in der Gesellschaft? Lutfi und andere christliche Würdenträger haben sich am letzten Tag des Jahres noch mit al-Sharra getroffen. Vor dem Gespräch sagte der Mönch, er hoffe, dass der langjährige Milizenführer zuhören könne. Denn das müsse er, wenn er die Wandlung zum Politiker wirklich schaffen wolle.
Soweit Moritz Behrendt über Hoffnungen auf ein gutes neues Jahr in Syrien. Ein Erdbeben, Stärke 7,6, dazu eine Tsunami-Warnung. Diese Nachricht hat die Menschen in Japan vor genau einem Jahr aufgeschreckt. Betroffen war die Halbinsel Noto. Dort sind 50 Menschen ums Leben gekommen. Katharina Tschutschenthaler berichtet, wie die Menschen heute an diese Naturkatastrophe und die Folgen erinnern.
So klingt Neujahr in Japan. Doch in der Stadt Wajima auf der abgelegenen Halbinsel Noto ist diesmal kaum jemandem so richtig zum Feiern zumute. Genau vor einem Jahr um 16.10 Uhr Ortszeit hat ein Erdbeben der Stärke 7,6 die Region erschüttert. Nach einer Tsunami-Warnung flüchteten die Bewohner in höher gelegene Gebiete, doch damit nicht genug. Ein Brand brach in einem Haus aus, erzählt Toshiharu Yamamoto. Er ist Abteilungsleiter für die Wiederaufbauförderung der Stadt. Ein elektrisches Leck in einem der Häuser führte dazu, dass sich das Feuer auf die Morgenmarktstraße ausbreitete. Es gab auch Wind und das Wasser wurde wegen des Erdbebens abgestellt, sodass die Feuerwehr zwar kam, aber das Feuer nicht löschen konnte. So hat Tatsuo Konishi sein Geschäft verloren. In 10. Generation betreibt seine Familie ein Lackwarengeschäft in der früher so belebten Morgenmarktstraße. Nun ist er mit seinen handgemachten Produkten in die überdachte Einkaufspassage der Stadt gezogen, hat einen provisorischen Stand errichtet und der ist sauer. Ich möchte, dass die Regierung die Situation ernst nimmt. Haben die denn wahrhaft die Absicht, ihrem eigenen Volk zu helfen? Wir sind alle unzufrieden und die Lage ist aussichtslos. Viele wissen nicht, wie sie weiterleben sollen. Das Neujahr feiern? Nein, danach steht uns nicht der Sinn. Ein Jahr nach dem schweren Erdbeben, bei dem 500 Menschen starben, entweder durch die Naturkatastrophe selbst oder die Folgen, gibt es kaum Fortschritte beim Wiederaufbau. Es fehlt an Geld vom Staat. Toshiharu Yamamoto von der Stadt Wajima erklärt, warum ein Teil der Stadt noch immer in Trümmern liegt. Der Abriss der Häuser mit öffentlichen Mitteln kam kaum voran. Aufgrund der geografischen Lage auf einer Halbinsel gab es nämlich kein gut ausgebautes Verkehrsnetz, sodass Abbruchunternehmen nicht anreisen konnten und es auch keine Übernachtungsmöglichkeiten für sie gab. Denn die meisten Hotels überstanden die Naturkatastrophe nicht. Rund 30.000 Häuser waren komplett oder teilweise zerstört. Tausende Menschen leben nach wie vor in provisorischen Unterkünften. In so einer Übergangswohnung lebt auch Frau Miyoko. Mit ihrem Mann und ihrem Schwiegervater teilt sich die 59-Jährige ein Mini-Häuschen. Unser Haus wurde durch das Erdbeben nur teilweise zerstört. Wir hätten dort weiter wohnen können. Aber dann kamen im September die heftigen Regenfälle. Es gab weder Wasser noch Strom und unsere Felder wurden zerstört. Das machte unsere Zukunft ungewiss und wir zogen hierher. Viele verließen die Stadt komplett. Vielleicht für immer? In Wajima ist die Einwohnerzahl im vergangenen Jahr um 9% gesunken. Die gesamte Region leidet an Überalterung. Es gibt aber auch viele, die bleiben wollen, so wie Sake-Meister Akira Hiyoshi. Seit mehr als 100 Jahren braut seine Familie den berühmten Reiswein, nur sein Lager hat das Feuer erwischt. Unser Gebäude aber fiel den Flammen nicht zum Opfer. Daher glaube ich, dass mir eine Stimme vom Himmel sagt, dass ich das Geschäft an diesem Standort weiterführen soll. Doch mehr als die Hälfte der Bewohner der Halbinsel Noto sieht kaum Chancen für den Wiederaufbau. Das hat eine Umfrage ergeben.
Katharina von Schurzenthaler war das aus Japan. Und damit sind wir beim Sport in den Themen des Tages. So hatten sich die deutschen Sportlerinnen und Sportler den Start in das neue Jahr nicht vorgestellt. Heute reihte sich aus deutscher Sicht ein Rückschlag an den anderen, Florian Neuhaus.
Ja, das muss man wohl so sagen. Erst schied das deutsche Tennisteam beim United Cup in Australien aus und dann gab es einen herben Dämpfer bei der Vier-Schanzentournee. Skispringer Pius Paschke durfte sich ja als Gesamtweltcup-Führender durchaus Hoffnungen auf den Sieg bei der Tournee machen. Aber nach Platz 4 zum Auftakt in Oberstdorf verlor Paschke heute in Garmisch-Partenkirchen weiter an Boden. Edgar Endres mit den Einzelheiten.
Einer kann zumindest grinsen, Karl Geiger, der sich über einen guten Wettkampf und Rang 6 freut.
Also es macht wirklich Spaß. Ich weiß, was ich zu tun habe und heute sind mir zwei echt gute Sprünge gelungen. Das war nochmal ein Schritt näher dran. Ich merke auch, dass ich näher ganz vorne hinkomme zu denen, wenn ich mal meinen Sprung triff. Und das gibt mir Mut, das motiviert mich. Ja, ich bin echt zufrieden.
Zwei stabile Sprünge bringt Geiger in den Schnee, das gelingt Pius Paschke nur im Finale. Im ersten geht bei Rückenwind gar nichts und deshalb reicht es nur zu Platz 9. Paschke weiß, wo es hakt.
Das war nur ein kleiner Fehler von oben in der Anfahrt und dann hat es aber Folgefehler mit sich und da ist die Chance ja gnadenlos. Und das war im zweiten besser, dann reicht es dafür, dass ich nochmal ins Fliegen komme, aber heute nicht für mehr.
Andi Wellinger schafft es als 10., als 3. Deutscher in die Top 10. Die Österreicher, allen voran Daniel Schofenig, springen da in einer ganz anderen Liga. Der 22-Jährige gewinnt überlegen vor dem Schweizer Gregor Deschwanden und übernimmt auch die Tournee-Gesamtwertung. Hier ist Paschke auf Platz 6 zurückgefallen, mit umgerechnet 14 Metern Rückstand auf Tschofenik.
Der Traum vom ersten deutschen Tourneetitel seit 23 Jahren bleibt wohl auch 2025 unerfüllt. Weiter geht es am Freitag mit der Qualifikation von Innsbruck, dem dritten von 4 Tourneespringen. Eine Vier-Schanzentournee gibt es für die Frauen weiterhin nicht, doch auch bei der stattdessen ausgetragenen Two-Nights-Tour hat es nicht mit einem deutschen Sieg geklappt. Beide Springen gewann die Slowenin Nika Prejuc und damit auch die Gesamtwertung. Katharina Schmid wurde Dritte und führt dadurch auch den Gesamtweltcup weiterhin vor Prejuc an. Viel mehr als um das Ergebnis geht es bei der Two-Nights-Tour jetzt allerdings um die Rahmenbedingungen. Selina Freitag hatte die Qualifikation von Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Bei den Männern gibt es dafür 3.000 Schweizer Franken. Das sind rund 3.200 Euro. Freitag berichtete nun aber von ihrer Prämie. Sie habe von den Veranstaltern eine Tasche mit Duschgel, Shampoo und 4 Handtüchern bekommen. Ja, da werden Erinnerungen an 1989 wach. Damals bekamen die deutschen Fußballerinnen für ihren EM-Titel vom DFB jeweils ein Kaffeeservice geschenkt. Und wir kommen zum Schluss noch zum eingangs bereits erwähnten United Cup der Tennisprofis. Deutschland hatte die Mixed-Veranstaltung in Australien im vergangenen Jahr ja gewonnen. Jetzt war ohne den kurzfristig verletzt ausgefallenen Alexander Zverev bereits im Viertelfinale gegen Kasachstan Endstation. Marcel Stober berichtet.
Geknickt verließ Alexander Zverev die Arena in Perth. Mit einer Zerrung im Bizeps hatte er seine United Cup-Partie gegen Alexander Schewtschenko aus Kasachstan absagen müssen. Für ihn sprang Daniel Masur ein und startete gut. Der Münchner Nummer 254 der Welt holte sich den ersten Satz im Tiebreak und nervte seinen Gegenüber, der mit der westaustralischen Hitze erkennbar Probleme hatte. Die Sätze 2 und 3 sicherte sich Schewtschenko dann aber ohne große Probleme. Zuvor konnte Laura Siegemund gegen die frühere Wimbledon-Gewinnerin Jelena Rybakina ebenfalls nichts ausrichten. Ein einseitiges Duell verlor sie in etwas mehr als einer Stunde Spielzeit in 2 Sätzen. Ihr Sieg im abschließenden Mixed an der Seite von Tim Pütz änderte nichts mehr daran, dass Titelverteidiger Deutschland ausgeschieden ist und Kasachstan am Samstag in Sydney im Halbfinale steht.
Für die deutsche Tennis-Elite steht nun die Vorbereitung für die Australian Open im Fokus. Die beginnen am 12. Januar in Melbourne.
Florian Neuhaus war das aus der Sportredaktion. Und damit sind die Themen des Tages zu Ende. Mein Mikrofon war Andreas Sperling. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Ausklang dieses Neujahrstages und natürlich alles Gute für 2025.